Ich lese aus Lukas 1, Vers 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause David mit Namen Josef. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das gezeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Schau auf Elisabeth, deine Verwandte. Auch sie hat einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat für sie, die doch als unfruchtbar galt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Ja, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie. Was für ein Hereinbrechen der Wirklichkeit Gottes in das Leben einer gewöhnlichen jungen Frau. Maria, wer war das? Eine junge, einfache Frau. Sie war aber nicht etwa dumm oder ungebildet. Nein, wir sehen gleich im nächsten Kapitel ihre theologische Bildung. Sie kennt das Alte Testament. Sie singt ein wunderbares Loblied auf Gott mit einer unglaublichen theologischen Tiefe. Aber diese junge Frau, die steht mitten im Leben, hat Heiratspläne, Familienträume. Ja, was man sich so vorstellt in diesem Alter, wie das Leben so läuft, voller Erwartungen und Hoffnungen, was da alles noch kommen mag. Doch dann geschieht etwas, was Maria in ihren kühnsten Träumen wohl nicht erwartet hätte. Eine Begegnung, die alles verändert. Gott spricht mitten im Alltag zu Maria. Und der Engel, er trat bei ihr ein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dieses Wort und sann darüber nach, was dieser Gruß wohl zu bedeuten habe. Maria, sie erschrickt zuerst. Sie beginnt schon nachzudenken: Ja, was bedeutet das? Sie ist sich noch nicht sicher. Dieses Erscheinen des Engels, ist das was Gutes für mich oder bedeutet es etwas anderes? Wir sind uns diesen Bericht schon sehr gewohnt. Wir kennen ihn. Ich weiß nicht, ob du auch so erschrickst oder erstaunst, wenn du das wieder liest. Aber versetz dich einmal in Marias Situation. Denn was jetzt kommt, also ich meine, das ist heftig. Der Engel erklärt Maria kurz und knapp, dass sie die Mutter des Messias sein wird. Okay, ja, der Messias, natürlich. Der Engel erzählt ihr, dass dieser Sohn groß sein wird, Sohn des Höchsten genannt wird, dass er auf dem Thron Davids sitzen wird, König sein wird in Ewigkeit. Und Maria, die hat da sicher gleich auch Jesaja 9 im Hintergrund in ihrem Kopf gehabt. Diese große Prophetie auf den Sohn, der dem Volk Israel geboren wird und der ewig herrschen wird. In Frieden und Gerechtigkeit, dieser Messias. Und Ja, ich habe es als Vergleich auf der Folie, es ist frappant. Und der Engel Gabriel, der setzt auf all diese Hoheitstitel noch einen drauf. Er erklärt der verblüfften Maria diese Neuschaffung des Menschensohnes Jesus, das wird ein schöpferisches Werk des Heiligen Geistes sein in ihr, in Maria. Und das ist die Essenz dieser oft verlachten Jungfrauengeburt. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Der Engel sagt dir, das Heilige, das gezeugt wird, das wird Sohn Gottes genannt werden. Können wir die Bedeutung dieses geheimnisvollen Vorgangs je in ihrer Tiefe ermessen? Das Werk des Heiligen Geistes in Maria. Natürlich, jede Geburt eines Menschenkindes ist ein Wunder, auch wenn wir es biologisch erklären können. Aber hier, was der Engel der Maria ankündigt, das ist das größte Wunder, dass Gott selber Mensch wird und als menschliches Baby in diese Welt hineinkommt. Und doch, dieses Baby, es soll Jesus genannt werden, ist zugleich Sohn Gottes, Gott selbst. Wie stehst du zu Jesus? Was denkst du, wer Jesus ist, wer er denn sei? Jesus hat selber einmal seine Jünger gefragt, was denkt ihr, wer ich denn bin? Der Sohn Gottes, ja, das ist die Frage, die sich uns hier stellt. Der Text sagt es uns, der Engel sagt, er wird Sohn Gottes genannt werden. Viele Menschen sagen, ja, Jesus, das ist wirklich ein guter Mensch gewesen, ein großer Weisheitslehrer, ein moralisches Vorbild vielleicht. Aber schau, wenn du die Bibel ernst nimmst, auch das, was Jesus selber von sich sagt und wie er handelt und redet in dieser Welt, dann kannst du nicht einfach sagen, dass Jesus ein guter Weisheitslehrer war, denn er hatte selbst den Anspruch erhoben, dieser Messias, der Sohn Gottes zu sein. Also es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wenn wir Jesus selbst in seinem Auftreten ernst nehmen. C.S. Lewis hat das schön auf den Punkt gebracht. Er hat mal geschrieben, entweder ist Jesus ein Lügner, denn dann hätte er das einfach behauptet und es stimmt nicht. Oder dann wäre er verrückt, dann wäre er ein Narr oder ein Irrer, weil er hat etwas behauptet, von dem jeder weiß, dass das dir große Probleme bringt. Der Sohn Gottes zu sein, das war ja das, was ihn schlussendlich ans Kreuz gebracht hat. Also er war entweder ein Lügner oder ein Verrückter, ein Irrer, oder dann war er tatsächlich derjenige, den er behauptet hatte, dass er es sei, der Sohn Gottes. Wer ist Jesus? Wie stehst du zu ihm? Wer sagst du, dass Jesus sei? Kehren wir zurück zu Maria. Diese Nachricht des Engels, das musste für Maria ein Schock gewesen sein. Durch diesen Vorgang, und das wurde ihr sicher sofort bewusst, würde sie sofort an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ein Kind, noch bevor sie verheiratet war, das bringt Schande über sie. Und in diesem Moment wusste sie ja auch noch nicht, wie Josef reagieren würde. Vielleicht würde sie allein mit einem unehelichen Kind dastehen oder auch selbst mit Josef zusammen. Es würden alle, die eins und eins zusammenzählen können, erkennen, ja, wann haben sie geheiratet, wann ist das Kind auf die Welt gekommen, et voilà. Ja, also das ist nicht einfach so offensichtlich, dass Gottes Gnade mit Maria ist in diesem Moment. dieser Botschaft, also für sie selber. Und später sagte sie auch Simeon zu ihr, hey, dein Leben, es wird nicht einfach werden mit diesem Sohn. Auch durch deine Seele wird ein Schwert ringen. Maria, wenn sie darüber nachdenkt, dann sie hat das bestimmt realisiert, dass die weitere Zukunft ihres Lebens, das wird nicht einfach werden. Und so eben meine Vorstellungen vom Leben, Hochzeitsträume, Familienvorstellungen, ja, das ist gerade mal so in sich zusammengefallen, wie ein Kartenhaus in diesem Moment. Doch gleichzeitig steht da auch dieser unglaublich starke Gnadenzuspruch Gottes, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Herr wird mit dir sein in allem, was er dir zumutet in Zukunft. Und darauf vertraut Maria, auch wenn sie weiß, ja, mein Leben, es wird alles andere als einfach werden. Und das ist der außergewöhnliche Glaube einer ganz gewöhnlichen jungen Frau. Ich bin die Dienerin des Herrn. Mit mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist eine unglaublich starke Aussage von Maria. Und sie verzichtet damit auf jede Selbstverwirklichung, auf jede Kreierung der eigenen Identität, was uns heute von unserer Gesellschaft so eingetrichtert wird. Definiere du deine Identität, dein Leben, verwirkliche dich selber. Maria, sie kommt in diesem Moment, als sie das sagt, verzichtet sie komplett darauf. Und sie sagt, Herr, tue du in meinem Leben. Sie stellt sich Gott ganz zur Verfügung. Und das stellt auch uns vor die Frage, mit welcher Perspektive lebe ich, lebst du? Wenn ich die Perspektive der Selbstverwirklichung lebe, dann bin ich da im Zentrum meines Lebens. Der blaue Kreis steht jetzt für mein Leben hier vereinfacht. Und entweder mag Gott eine Rolle spielen darin, man kann ihn sogar irgendwo auch in ein Selbstverwirklichungsprojekt einbauen, so als Helfer oder als Problemlöser, das kann man gut, so als Berater oder Coach vielleicht auch noch. Aber das war nicht das, was Maria gesagt und bekannt und geglaubt hat. Sie hatte in dem Moment, als sie gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn, geschehe, wie du gesagt hast, hat sie die Perspektive gewechselt von ihrem eigenen Leben hin zur Perspektive der Verwirklichung des Reiches Gottes und seiner Pläne. Und das ist eine viel größere Perspektive, das Reich Gottes. Und da ist Gott im Zentrum und natürlich auch ich. Jeder von uns findet hier seinen Platz darin, auch mein Leben, doch es blendet immer mehr hinüber in diese größere Perspektive des Reiches Gottes. Denn Gott, er möchte Maria gebrauchen, um seinen Sohn in diese Welt hineinzubringen. Also das ist ja wirklich, das ist schon heftig. Das ist auch nicht irgendwie jetzt so partnerschaftlich auf Augenhöhe. Gott schickt einen Engel und er sagt, ich werde tun. Und Maria, okay, ja, aber sie bekommt auch die Zeit dazu, ein Ja zu finden. Sie wird schon nicht einfach, es passiert nicht einfach mit ihr. Und in diesem Gespräch zwischen dem Engel und Maria erkennt sie die Gnade, dieses total für Gottes Sache in Dienst genommen werdens. Und ich habe mir überlegt, ja, was können wir heute von Marias Glauben lernen? Also ich selber war noch nie so mit Gott konfrontiert, wie das Maria war. Also eine solche Situation, die solch dramatische Konsequenzen hatte für mein Leben, das habe ich so noch nicht erlebt wie Maria. Ich habe mich erinnert an den Moment, als die Corona-Pandemie ausgebrochen war, als da der Lockdown gekommen ist und man noch nicht so recht gewusst hat, ja, wie schlimm wird das? Also wird das wirklich schlimm, diese Pandemie? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was bedeutet das für mich, wenn sie in den Spitälern dann wirklich Notstand haben? Und da habe ich gedacht, okay, ich als Pflegefachmann, ich sollte mich vielleicht melden in meinem Spital, da ich früher gearbeitet habe. Ich habe auch mal mit Roland drüber gesprochen. Ob ich dann nicht freigestellt werde, wieder im Spital zu arbeiten, wenn da wirklich der Katastrophenfall eintritt oder so. Ein Ereignis, das uns wirklich erschüttert und mein Leben auf den Kopf stellen würde. Das war so ein Moment. Es ist dann nicht so gekommen. Es war dann nicht so schlimm. Aber so, als ich mir diese Gedanken gemacht habe, da habe ich so gespürt, das ist so ein Moment, da bricht etwas hinein in mein Leben, das größer ist als mein Leben und das eine Reaktion erfordert. Da kann ich nicht einfach weitermachen wie bisher. Und ich möchte euch von einem Ehepaar erzählen, ein französisches Pastoren-Ehepaar, die kamen auch an diesen Punkt in ihrem Leben. Da ist etwas Größeres über sie hereingebrochen. Sie lebten während des Zweiten Weltkrieges. André und Magda Trosme, französisches Ehepaar. Und André war ein Pfarrer, protestantischer, mit hugenottischer Abstammung. Und er arbeitete in einem kleinen Dorf in Le Chambon, heißt das, Le Chambon sur Lignon. Und das war irgendwo in den Bergen. Und Frankreich, das wurde ja ziemlich schnell okkupiert von den Deutschen. Und die Deutschen, wir wissen es, sie suchten alle Juden in die Konzentrationslager zu bringen. Doch dieses Ehepaar und mit ihnen die ganze Dorfgemeinschaft, sie versteckten während des Zweiten Weltkrieges 3.000 bis 5.000 Menschen, jüdische Menschen, andere Menschen auch, die verfolgt wurden, Juden aus vielen Ländern, auch politische Flüchtlinge, genau, und auch viele Kinder. Sie verschafften ihnen falsche Papiere, sie brachten viele in die Schweiz. 3.000 bis 5.000 Menschen haben sie gerettet und sie wurden so zu Engeln, die diesen Menschen Rettung und Begnadigung in einem ganz konkreten Sinn verschafften. Denn ansonsten wären sie deportiert worden in die Konzentrationslager, in die Todeslager. Und Barack Obama hat offenbar Kenntnis von diesem Ehepaar und was sie getan haben für die jüdische Bevölkerung und hat im Jahr 2009 den Christen von Le Chambon so gedacht. Er hat geschrieben, nicht ein einziger Jude, der kam, wurde abgewiesen oder verraten. Doch es dauerte noch Jahrzehnte, bis die Dorfbewohner von dem erzählten, was sie getan hatten. Und auch dann taten sie es nur widerstrebend. Warum nennt ihr uns gut? Fragten sie. Wir haben doch nur getan, was getan werden musste. Wie kam es dazu, dass eine ganze Dorfgemeinschaft zu einer Hochburg von Menschlichkeit wurde, angeführt von einem Pfarrer und seiner Frau? Diese Leute, sie kannten einerseits ihre eigene Geschichte. Sie stammten selbst von den Hugenotten ab. Und diese wurden in Frankreich verfolgt von der katholischen Kirche ganz heftig. Und diese Leute kannten aber auch die Bibel. Sie kannten das Wort Gottes und somit war ihnen klar, was zu tun war angesichts dieser schrecklichen Ereignisse der Judenverfolgung des Holocausts während des Zweiten Weltkrieges. Und sie lebten nicht mit der Ego-Perspektive. die als höchsten Wert nach persönlicher Ruhe und Wohlstand strebt, sondern sie lebten mit dieser größeren Perspektive des Reiches Gottes, mit dem Herrn Jesus im Zentrum. Und das gab ihnen die Kraft, das zu tun, was zu jener Zeit, als dieses schreckliche Ereignis über sie hereinbrach, das zu tun, was getan werden musste. Und das ist für mich eine ganz eindrückliche Reaktion des Glaubens, aus dem Glauben heraus auf ein erschreckendes, auf ein großes Ereignis. Und wir heute, du fragst dich vielleicht, ja, was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Natürlich, wir leben nicht in einer vergleichbaren Situation. Wir sind uns ein ruhiges, ein beschauliches Leben gewohnt, das in konstanten Bahnen verläuft. Vielleicht haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass das aber nicht einfach garantiert ist, dass das nicht einfach so sicher ist, dass unser Leben so beschaulich und ruhig weiterläuft. Dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass in unser Leben, wie in Marias beschauliches Leben, wie in André und Magda Trosmes beschauliches Leben, plötzlich etwas Größeres hineinbricht, das eine Antwort des Glaubens verlangt. Vermögen wir dann, einen Glauben zu leben wie Maria, die ihre eigenen Pläne aufgibt und sich bereitwillig mit Leib und Seele, tatsächlich mit Leib und Seele, ihrem Gott zur Verfügung stellt? Vermögen wir dann, einen Glauben zu leben wie André und Magda Trosme, die ihre eigene Ruhe und Sicherheit aufgaben, um Gottes Gebot der Nächstenliebe auch dann zu leben, wenn es für sie selbst gefährlich wurde? André wurde auch einmal verhaftet, wurde dann auch wieder freigelassen, aber ein Neffe von ihm, der ein Kinderheim führte, der bezahlte diesen Einsatz mit dem eigenen Leben. Der kam dann in ein Konzentrationslager und wurde umgebracht. Vermögen wir, einen solchen Glauben auch zu leben? Herr, stärke uns den Glauben. Ich glaube, in diesem Moment brauchen wir diese Stärkung im Gebet. Ja, wir können mit Gebet beginnen, so wie Maria antworten: Herr, ich bin dein Diener. Ich bin bereit, mich von dir senden zu lassen, mich von dir beauftragen zu lassen. Hier bin ich, sende mich. Mit Gebet zu beginnen, das ist die richtige Reihenfolge. Lasst uns immer wieder dafür beten. Aber ich meine, grundsätzlich gesprochen benötigen wir auch zwei Dinge, um so zu leben, mit dieser Bereitschaft. Erstens braucht unser Glaube Bodenhaftung. Er muss verwurzelt sein in der Erde, dieser Schöpfung, im konkreten Miteinander der Menschen. So wie der Glaube von André und Magda Trosme. Und ich habe einen Vers, Micha 6, 8, der hilft mir jeweils zu konkretisieren, was das bedeutet. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung, was Gott möchte, wie wir leben sollen. In einem Vers, das ist super. Es heißt hier, er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Seine kompakte Zusammenfassung von Gottes Wille. Wir sollen Recht üben, wir sollen Gerechtigkeit, uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und ja, vielleicht möchte dir Gott in einer solchen Situation oder er führt dich in eine Situation in dieser Adventszeit, wo er dir ans Herz legt, dich für Gerechtigkeit einzusetzen. Für jemanden einzustehen, jemandem Recht zu verschaffen. Oder Güte zu lieben. Wie und wo kannst du das konkret zeigen? großzügig Gottes Güte weitergeben, was du empfangen hast von Gott, seine Güte zu lieben. Das wird konkret. Nimm dir bewusst Zeit, um einsichtig mit deinem Gott durch diese Adventszeit zu gehen, sodass du erkennst, wann Gott dich gebrauchen möchte, um ein Wunder oder Segen im Leben eines anderen Menschen zu bewirken. Das ist das Erste. Unser Glaube muss auf den Boden kommen. Und das Zweite aber, unser Glaube lebt gleichzeitig von der Erwartung, dass für Gott kein Ding unmöglich ist. Und darin die Frage, wie viel Freiraum in meinem Leben lasse ich Gott? Und noch einmal diese zwei Perspektiven. Drehe ich mich vor allem um mich selbst und habe dann schon noch so ein Plätzchen für Gott? Oder sage ich, hier bin ich, gebrauche mich in deiner großen Perspektive des Reiches Gottes. Ich möchte dazu beitragen, ich möchte mich da einfügen. Ich möchte meinen Beitrag geben, wenn du mich rufst, dann bin ich bereit zu handeln, zu lieben, gütig zu sein. Ja, es ist immer wieder eine Frage auch meiner Entscheidung, wie lebe ich, mit welcher Perspektive gehe ich durch den Tag heute? Drehe ich mich um mein kleines Reich oder öffne ich mich für die Perspektive des großen, weltumspannenden Reiches Gottes? Und dann, wenn ich mich dafür öffne, ist es durchaus möglich, dass Gott mich noch in dieser Adventszeit gebrauchen möchte, um seine Gnade zu einem Menschen zu bringen. Lass dich von ihm senden, um anderen die gute Botschaft zu bringen. Gott, er möchte uns Menschen gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Aber ich merke darin immer wieder, ja, also eigentlich ist es ja nicht Gott, der mich braucht, sondern ich brauche ihn. Möchte ich so leben wie Maria, mit dieser Bereitschaft, mich selbst für Gott aufzugeben? Möchte ich so leben wie dieses Ehepaar, dieses französische André und Magda Trosme, die sich aufgegeben haben für die Sache Gottes? Dann brauche ich Gott da drin. Dann brauche ich ihn dringend. Ohne ihn, ohne seine Hilfe, Kraft und Gnade, da wären wir völlig überfordert mit dieser Aufgabe. Oder wir würden von unseren Ängsten blockiert werden. Ja, was heißt denn das? Was bedeutet das? Ja, wie sieht mich dann die Gesellschaft an, in der ich mich bewege? Werde ich da nicht an den Rand gedrängt? Ja, all das, was Maria auch bestimmt beschäftigt hatte. Und darin brauchte sie ja auch Gott selbst, seinen Gnadenzuspruch. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast Anerkennung bei Gott gefunden. Nicht aufgrund dessen, was du geleistet hast, sondern aufgrund deines Vertrauens, deines Glaubens. Du bist von Gott begnadet. Der Herr selbst ist mit dir. Und mit diesem Zuspruch der Gnade Gottes sende ich euch in diese Adventszeit hinein, um dem einen Weg zu bereiten, der das Licht der Welt ist und der da kommt in die Dunkelheit hinein. Lasst uns gemeinsam dieses Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineintragen. Amen. Ich bete. Jesus, ich staune einfach immer noch über ja, diese, diese unbegreifliche, letztendlich so unbegreifliche und geheimnisvolle Tatsache, dass du als wahrer Gott Mensch geworden bist. Und dass du diesen Weg der Menschwerdung gewählt hast, geboren zu werden von einer Frau, von Maria, und als Baby in diese Welt zu kommen. Das ist ein Geheimnis. Aber es ist wunderschön und berührend, denn dadurch, dass du als Baby in die Welt gekommen bist, legst du dich uns quasi auf die Arme und ans Herz. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du dir für diesen Weg der Menschwerdung nicht zu schade gewesen bist. Und ich danke dir, dass du auf diese Weise Licht und Rettung und Heil in eine dunkle Welt, in eine verwirrte Welt, in eine von Krieg zerstörte Welt hineingebracht hast und dass du dies immer noch tust. Dass du immer noch Menschen suchst und findest und Licht in ihre Dunkelheit bringst und Errettung und Heil in ihren Zerbruch hinein. Und Herr, wenn du mich dazu gebrauchen möchtest, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich dazu. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Sende mich, sende uns, dass wir dein Licht und deinen Frieden in diese Welt hineintragen können. Schenke uns die Gnade dazu, deine Zeugen und Licht in dieser Welt zu sein. Amen.